Meine Grundmotivation, Sport zu machen, war so eine Art Eskapismus aus der Mittelmäßigkeit. Ich wollte irgendwas Besonderes machen und nicht nur in der Masse so mitschwimmen. Das war nicht so mein Ding. Und jeder dachte, wer denn da ist, Weltrekord geil. Auf einmal waren die 1,60 mit 15 Millionen Zuschauern mehr wert als 2,37.
Wahnsinn, ja.
Ja, das war ganz witzig. Ich komme aus dem Dreck. Ist, wie es ist. Aber es ist ja nicht schlimm. Also, ich glaube, es würden vielen heutzutage gut tun, mal ein paar Wochen so zu leben. Und dann bin ich in mein Zimmer auf dieselbe Digitalwaage und dann wog ich 77 Kilo. Also 7 Kilo waren einfach weg.
Mein heutiger Gast wird von vielen Hörern und Zuschauern gespannt erwartet. Wann auch immer ich seinen Namen erwähnt hatte, wurde gegrinst und gesagt, dass sie sich sehr auf ihn freuen. In der Recherche über ihn sind mir viele erstaunliche Sachen herangetragen worden. Zum Beispiel sein Weltrekord von 2,42 Meter ist immer noch eine atemberaubende Leistung im Vergleich, wie ein Marathon unter 2 Stunden zu laufen. Hochsprung war sein Ding, seine Hingabe und Erfolg und sein Sprungbrett für alles, was danach noch kam. Und das war so einiges. Ich freue mich mächtig, dass du heute da bist. Du bist mein Herzensmensch. Herzlich willkommen und vielen Dank, Carlo Trenhardt.
Vielen Dank.
Ja, das war wirklich so. Allen, denen ich so erzählt habe, dass du heute kommst, haben sie gesagt, ach, der Carlo. Das ist natürlich so mein Alter plus. Sie kennen dich auch noch alle und die haben dann gesagt, ja, Carlo, auf den freuen wir uns total.
Wirklich?
Ja?
Haben die gesagt, warum?
Ja, weil sie dich halt auch noch kennen und wie ich ja jetzt schon angekündigt habe in der Recherche über dich, warst schon bunter Hund, gell? Also dich kennt man schon und auch heute noch. Wie ist denn das für dich, wenn du das jetzt so hörst? Ist doch eigentlich schon cool, oder?
Ich überlege gerade die Definition bunter Hund. Ich finde das eigentlich ganz süß. Als wenn ich jetzt ein aschgrauer Hund wäre oder bezeichnet worden wäre, wäre ja nicht so schön. Also wenn ich für mich positiv besetzt bunter Hund.
Ich wollte gerade sagen, also der bunte Hund ist auch. Kennst du den Ausdruck nicht?
Doch, ich kenne das schon. Aber es ist so ein bisschen schnodderig, sonst einmal dieser bunter Hund. Also ich nehme das nicht als schnodderig, sondern als Kompliment.
Solltest du auch.
Mache ich.
Ist auch ein absolutes Kompliment. Wir kennen uns ja in Anführungszeichen nur vom Golfen. Deine Zeit war ja so ein bisschen, da hat mein Hirn ja gerade erst angefangen, so zu arbeiten. Deine Hochzeit war 1900?
Ich weiß nicht, wann dein Hirn, dass das so spät angefangen hat zu arbeiten, wusste ich nicht. Meine Hochzeit war, ich habe also angefangen, habe ich angefangen, 75, glaube ich. Hochzeit waren die 80er Jahre bis Anfang der 90er
So,
Jahre.
jetzt schau her, ich bin 81 geboren.
Ja,
Also deswegen
verstehe ich das mit dem Hirn.
verstehst du es?
Ja.
Okay, alles klar. Die erste Frage, die man hier eigentlich immer so bekommt, was mich auch mal so interessiert, weil ich teile mein Leben in mehrere Kapitel mittlerweile ein. In wie viele Kapitel würdest du dein Leben so einteilen?
Ach Gott, oh Gott, in wie viele Kapitel würde ich nehmen? Ich lese gerade viele Bücher und dann lese ich so viele Kapitel und bin dabei, auch selbst ein Buch zu schreiben. Natürlich schon so aufwachsen, die Überlegung, was will ich mit meinem Leben überhaupt anfangen? Meine Grundmotivation, Sport zu machen, war so eine Art Eskapismus aus der Mittelmäßigkeit. Ich wollte irgendwas Besonderes machen und nicht nur in der Masse so mitschwimmen. Das war nicht so mein Ding. Ich fühlte mich immer auch außerhalb der Welt stehend. So, ich habe das nicht, ich war nie so dazugehörig. Ich war erstmal, als ich sehr jung war, mit 13, 14, 15, schon sehr groß, sehr dünn und es war nicht so toll in der Pubertät. Und daraus rekrutierte sich dann irgendwie so meine innere Kraft, was Besonderes machen zu wollen, um zu zeigen, ich bin auch da, ich kann irgendwas auch ganz gut. Das war in der Schule in Mathe nicht so. Und dann fing ich halt an, so, ich habe viele Sportarten gemacht. Ich habe mich im Tennis, ich habe Handball sehr gut gespielt, ich habe Volleyball gespielt, Basketball, ich habe Judo gemacht. Aber ich fand diese Individualsportart aus eigener Kraft, was Besonderes zu schaffen, das hat mich irgendwann getriggert und daraus ist dann eben diese 242 irgendwann geworden.
Also das ist dann relativ spät eigentlich gekommen mit
Ja,
dem.
sehr spät. Ich habe also Hochsprung habe ich erst angefangen mit 16. Ersten Wettkampf, glaube ich, 16 wurde 17. Und dann ging das so los über Kreisrekord, Landesrekord, deutscher Rekord und so weiter. Und dann auf einmal bist du in so einem Prozess drin. Und dann, als ich der Beste in Deutschland war, schon mit 21, glaube ich, bin ich deutschen Rekord gesprungen in Warschau bei den Männern. Und dann dachte ich, wäre schon ziemlich cool so. Hatte so ein Goldkettchen auch, bunter Hund, Goldkettchen.
Kommen wir heute noch öfter drauf, ja.
Ja, und dann traf ich einen, der Bundestrainer, der dann neu kam zum Deutschen Leichtathletikverein, sagte, du hast noch nichts erreicht im Leben, jetzt fangen wir mal an zu trainieren. Und der hat mir eigentlich die Möglichkeit gegeben, richtig gut zu werden, weil ich war schon ein bisschen zufrieden so damals, weil ich, wenn du der Beste in Deutschland bist, dann fühlst du dich schon ganz cool. Und wenn ich den nicht gehabt hätte, Dragan Tantvic hieß der, möglicherweise wäre ich dann gar nicht so gut geworden, weil ich mir das gar nicht zugetraut hätte. Also man braucht im Leben, glaube ich, immer mal jemanden, der ihm sagt, du hast noch ein sehr viel höheres Potenzial oder kannst du noch mehr rausholen. Und manchmal sieht man das selbst gar nicht so. Und da braucht man manchmal Hilfe und dann braucht man auch jemanden, der die Empathie hat, das einem so klar zu machen, dass man dem auch vertraut und auch ihm glaubt, dass das möglich ist. Und das habe ich Gott sei Dank bei dem gemacht.
So eine Art Mentor.
Ja.
Gar nicht so Vorbild, sondern so Mentor, Trainer.
Vorbild gar nicht. Nee, nee. Er war tatsächlich Mentor und Coach. Der hatte Ahnung. Der hat in Moskau studiert. Also der wusste, wie Krafttraining funktioniert, wie Plyometrie funktioniert und so weiter. Über Training habe ich eigentlich sehr, sehr viel von ihm gelernt. Habe dann auch ein paar Bücher gelesen über Trainingsmethodiken und wie man sich noch verbessern kann und so weiter. Das hat mich schon sehr beschäftigt, das Thema, auch heute noch. Ich mache heute noch sehr viel im Trainingsbereich mit jungen Leuten. Und einfach Menschen weiterzuentwickeln, das ist eine große Freude.
Also du bist eigentlich zum Besten von Deutschland geworden, rein erstmal über dein Talent.
Das ging, und auch sehr autodidaktisch. Also da hatte ich noch keine große Ahnung. Bin mir zu Hause auf der Wiese gesprungen, in der Eifel. Also wie so ein Depp habe ich mir so eine Hochspannlage gebaut, mit so einem Stück Nägel rein und dann versucht immer höher zu springen. Und ich weiß noch, kamen Leute vorbei, haben sie das angeguckt, Kopf geschüttelt. Was macht denn der arme Kerl da? Springt da über eine Latte was waren das, Matratzen, wo ich da gelandet bin? Oder ja, eine Art Landung war das. Das hat mir aber Spaß gemacht, da immer versuchen, besser zu werden. Ich hatte keine Ahnung noch nicht, wie man besser wird. Ich bin immer nur gesprungen, hatte kein Krafttraining gemacht, nichts. Und dann wurde ich irgendwann eingeladen zum ersten Lehrgang und so weiter. Und dann bin ich besser gesprungen als die anderen, die schon jahrelang trainiert hatten und schon Krafttraining gemacht hatten. Und dann war mir schon klar, wenn ich jetzt irgendwann mit Krafttraining anfange und das sinnvoll umsetze dann in Techniktraining und in Lauftraining und alles, was dazugehört, dann sollte das funktionieren, dass ich besser werde. Also, dass ich mal so gut werden könnte, habe ich mir auch damals noch nicht zugetraut.
Witzig. Weil ganz oft sagt man ja so, wenn man so viel erreicht hat oder in seinem Sport so extrem leading war, dass man also diese Vision dann schon hatte, aber das hattest du ja dann gar nicht. Das war dann so.
Die Vision, also 240 hat sich erst sehr viel später entwickelt. Das war ja damals so, wie du eben gesagt hast, in der Anmoderation unter 2 Stunden Marathon zu laufen. Das hielt man ja auch vor 10 Jahren noch völlig für unmöglich. Mhm. Und auch über 240 zu springen, hielt man in den 80er Jahren für völlig unmöglich. Und das gab dann damals, als ich so bei 230, 34 war, entwickelte sich so ein Wettlauf, wer als erster über die 240 springt. In Amerika, die Russen waren alle gut, die ganzen Ostblockstaaten waren gut, Amerikaner waren immer mit dabei. Und wer das als erster dann anging, das war schon was Besonderes. Und die habe ich dann Gott sei Dank als erster die 240 geschafft. Das war ganz cool.
Die Frage kam eigentlich erst später, aber das ist ja noch eine Höhe. 2,45 ist jetzt der Weltrekord. Ja. Wie du schon gesagt hast, mit dem Marathon, das hat sich ja jetzt dazu entwickelt. Aber wenn du das jetzt überlegst, das ist ja jetzt schon wirklich, ohne dir nahe treten zu wollen, aber es ist ja schon echt lang her. Warum ist da jetzt nicht so eine Entwicklungsspanne?
Das ist relativ einfach zu beantworten. Ich war noch im Februar war ich bei einem internationalen Hochsprung-Meeting in der Slowakei, habe ich da so ein bisschen moderiert. Und da waren die besten Hochspringer der Welt da. Mhm. Und das war natürlich interessant für mich. Ich habe das ein paar Jahre schon nicht mehr gesehen. Nur bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften habe ich Hochsprung mal wieder angeguckt. Erstens, die sind technisch nicht so gut. Und da habe ich mit den ganzen Jungs gesprochen. Und die trainieren nicht so hart.
Wirklich?
So simpel, wie es ist. Also die Schuhe sind auch nicht besser heute als vor 30, 40 Jahren.
Okay.
Hochsprungschuh ist ein Hochsprungschuh, der darf so und so dick sein und da ist keine besondere Entwicklung gekommen. Aber dieses Herzblut im Training jeden Tag zu geben und so weiter, das scheint heute nicht mehr zu sein. Ich kann das an einem Beispiel festmachen. Ein Hochsprungwettkampf fängt bei 2 Meter an, 2,10 oder was. Und dann sind da einige über 2,20 gesprungen, da haben die schon gejubelt. Das habe ich gar nicht verstanden. Wieso freuen die sich über 2,20? Wir haben früher, oder ich habe bei 2,24 bei 2,27 angefangen. Die springen 2,20 und jubeln. ich jubel, wenn ich 2,35 springe oder 2,40, aber 2,20, das fand ich ganz komisch. Was ich damit sagen will, ist, die innere Einstellung hat sich völlig verändert. Die wollen nicht mehr das Maximum aus ihren Möglichkeiten rausholen, sondern die wollen mit dabei sein, wollen schöne Wettkämpfe machen, sind lustig und unterhalten sich und sind freundlich. Aber diese Bedingungslosigkeit, die, wenn du absolute Leistungssport betreibst und was Besonderes erreichen willst, die hat mir total gefehlt.
Interessant.
Mhm.
Wobei das jetzt eigentlich keine Raketenforschung ist, gell? Dass du eigentlich, wenn du wirklich, wirklich ganz oben hin willst oder wenn du die Best...
Ja, es ist aber auch nicht so trivial. Es ist tatsächlich nicht so trivial, wie man das sich vorstellen könnte. Es ist ein sehr komplexes Thema, wenn du ein Konzept entwickelst, 2,40 zu springen. Fängt natürlich an erstmal mit der intrinsischen Motivation. Wie geil bin ich darauf, das erreichen zu wollen? Mhm. Und das ist ja nicht irgendein Wettkampf. Das ist ein Wettkampf, der jeden Tag zweimal stattfindet im Training. Und wenn du da nicht bereit bist, jeden Tag zumindest zu versuchen, an deine Leistungsgrenze in jedem Trainingsbereich ranzukommen, dann kann das nicht funktionieren. Und wenn ich so höre, was Bundestrainern spreche ich immer mal bei irgendwelchen Meetings und höre so, wie die trainieren, da kann da nicht mehr bei rauskommen. Es ist einfach die innere Einstellung, die mich dazu bringt, aus meinen Möglichkeiten das Beste zu machen. Und jetzt sagen viele, es muss nicht immer Leistung sein, man kann auch so leben und ein schönes Leben. Kann man natürlich. Für mich war nur immer das Gefühl, wenn ich mich belohnt habe mit einem geilen Training oder wenn ich besser geworden bin, hatte ich ein sehr höheres Glücksempfinden, als wenn ich das nur lapidar gemacht hätte. Deswegen kann ich die manchmal überliberalisierte Einstellung heutzutage nicht mehr so ganz nachvollziehen, nach dem Motto, wenn ich dabei bin und ich habe ein nettes Gespräch und so weiter. Das wäre mir zu wenig.
Mhm. Ja, aber das ist ja so ein bisschen die Gesellschaft oder auch was die Kindheit betrifft. Jeder kriegt eine Goldmedaille, ohne dass er groß irgendwie was macht.
Ja, es soll ja auch keine mehr geben beim Bundesjugendspiel und so weiter.
Ja.
Auch Tore sind bei Kindern abgeschafft. Auch es wird nicht mehr gezählt, wie viele Tore geschossen werden und so weiter. Alle nur noch Spaß haben. Das Leben ist, wir sehen das überall geopolitisch, es ist nicht überall Spaß.
Nee.
Und deswegen weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Im Gegenteil, ich bin dafür überzeugt, dass es das nicht ist.
Ja, weil du gerade gesagt hast, du zweimal am Tag hast du trainiert.
Mhm.
Bist du im Training dann mal tatsächlich noch höher gesprungen?
Nein, unmöglich. Also macht ja auch gar keinen Sinn, wenn du 2,40 springst und keiner guckt zu. Das macht keinen Spaß. Das ist blöde. Kriegst du auch keine Prämie vom Ausrüst dafür? Also, nee, das habe ich nicht gemacht. Mein Bestes im Training war, glaube ich, 31, 32. Höher bin ich nie gesprungen. Du brauchst ja die Anspannung vom Wettkampf und dass es zählt, dass es was Besonderes ist. Aber
die einen brauchen das und die anderen eben nicht.
Naja, ich wusste aber, wenn ich im Training so und so hoch springen kann oder wenn ich auch im Krafttraining oder im Sprintbereich oder im Horizontal- oder vertikalen Sprung das und das erreiche, dann muss ich das nur in meinem Kopf zusammenfügen und dann umsetzen im Wettkampf. Aber das ist ja das Coole, was Spaß macht, wenn es drauf ankommt, es dann umzusetzen. Das ist das Schöne eigentlich am Leistungssport.
Nimm mich da mal mit. Du bist in der Halle, bist du 2,42 gesprungen, mhm, und draußen 2,37.
Das haben sie jetzt combined. Also mein deutscher Rekord und ist immer noch Europarekord übrigens auch, mhm, ist 2,42. Das haben sie
ja
jetzt zusammen.
Genau, ja, genau. Da war, genau. Wenn du jetzt sagst, das bist du davor im Training auch noch nie gesprungen. Jetzt hast du da deine Anspannung, selbst im Wettkampf, kann ich total nachvollziehen. Aber das ist dann, meine Tochter würde sagen, das ist ja schon Grinch. Das ist ja dann schon, jetzt hast du da so viel höher. Wie ist es dann zu wissen, da bin ich jetzt eigentlich noch nie drüber gesprungen, aber ich kann es trotzdem.
Ja, bin ich ja schon.
Ach, bist du schon?
Bin ja im Traum 100-mal drüber.
Ach so, okay.
Also
okay,
das geht okay. Ja, der Kopf steuert das ja alles. Ich habe beim Einschlafen davon geträumt oder nicht geträumt, sondern darüber nachgedacht, wie das dann ist, wenn ich das mache und so weiter. Wenn ich mich davon überraschen lasse, dann wird das nicht funktionieren. Ich muss das alles schon mal durch mein Gedankengut abklären. Und das geht halt nur, wenn ich immer darüber nachdenke, dass ich dies und jenes so machen will und erreichen will. Und das Training ist nur Mittel zum Zweck, was dann von der Psyche, heutzutage wird sehr viel von mentaler Stärke gesprochen, dass es dann umgesetzt wird. Das ist wie ein Mosaik, was ich zusammenfügen muss. Und wenn du dann da stehst und hast dir so viel Mühe gegeben, über Monate, über Jahre und auch mit Ernährung aufgepasst, nur das und das gegessen, dann bist du aufgeladen wie ein Akku und der entlädt sich dann eben an diesem entscheidenden Tag. Im besten Falle.
Im besten Falle. Dass man das halt dann auch wirklich da abrufen
genau
kann, ja.
Genau.
Interessant, wenn du sagst, mit dieser Visualisierung, Gestern hatte der Sven Hannawald, der hier auch vor ein paar Wochen zu Gast war, Trainerstunde, kriegst du ja natürlich auch, habe ich dir auch versprochen. Und dann hat er mir, der war 3 Stunden bei mir und wir konnten jetzt nicht 3 Stunden Bälle schlagen. Und dann haben wir zwischendrin auch ein bisschen geratscht und dann sind wir dann wieder so ein bisschen auf diese Vierschanzentournee gekommen, die er damals gewonnen hat. Und dann hat er gesagt, er hat so oft im Training diese Sprünge simuliert. Hat immer wieder gedacht, das ist jetzt der Sprung dazu. Und er hat gesagt, das ist so oft in die Hose gegangen, ja. So oft. Und als es dann hat es halt auch geklappt im Training, öfter besser, immer besser. Und als dann diese Sprünge tatsächlich gezählt haben, war das für ihn so, als hätte er die einfach schon gemacht. Das ist ja letztendlich genau das Gleiche.
Sven hat dann auch Ahnung von Sport ein bisschen.
Ein Ticken. Ganz bisschen. Aber ich habe auch früher meine Parts, ich habe extrem viel Parten trainiert und das musst du einfach auch. Ja.
Klar.
Ganz oft mit dem Mindset, der ist es jetzt, der zählt, der muss rein. Und dann, wenn du dann nämlich über den Part stehst und der muss rein, dann ist das, ja, ich habe ihn ja auch schon 1 Million Mal so gemacht.
Ja, letztendlich ist es in jedem Spitzensport sehr ähnlich, also ja. Dass man das alles im Kopf auch schon mal durchspielen muss und so weiter. Und das ist eine zusätzliche Mühe. Wenn man sich diese zusätzliche Mühe nicht gibt, glaube ich, kann man nicht außergewöhnlich gut werden. Wenn man jetzt nur trainiert und hackt das alles ab und damit ist es erledigt und ich mache jetzt irgendwas anderes und denke während des Trainings schon darüber nach, was ich heute Abend mache, ob ich ins Kino gehe oder was essen gehe, dann hat das Training nicht diese Qualität. Auch bei jeder Bewegung, bei jeder scheiß Kniebeuge, die ich mache mit 180 Kilo, muss ich mir Gedanken darüber machen, was will ich mit der Kniebeuge überhaupt erreichen? Wenn ich das nur so mache, weil es sich jetzt im Trainingsplan drinsteht, das kann man machen, du wirst aber nie außergewöhnlich gut. Du musst bei jeder Bewegung eigentlich auch, dass es abgespeichert wird über efferente Bahn, Reflexbogen, dass sich das die Psyche behält, über neuromuskuläre Steuerung. Wenn ich das nicht begreife und wenn ich das nicht verinnerliche, dann werde ich ein guter Sportler werden können, aber ich werde nicht die Spitze erreichen. Funktioniert.
Dass du das sagst. Weil ich habe jetzt gerade überlegt, was denke ich, wenn ich, weil ich trainiere ja auch echt viel, so Functional Training, viel Kraft. Was denke ich? Ich denke mich in meine Muskeln tatsächlich rein. Welche Muskel gerade angespannt oder entspannt wird. Also ich bin da komplett im Körper drin. Das ist interessant. Ja, ohne dass ich das jetzt eigentlich
forciere. Ja, klar, also wenn ich jetzt Kniebeugen mache und denke jetzt an meine Schultermuskulatur, das wäre dumm. Sollte schon daran denken, was ich tue.
Ja, ja. Aber es geht ja schnell, dass die Gedanken so dahin schweifen, irgendwo passiert, anders hin.
Aber
ja.
Die Pflicht hast du als Leistungssportler zu probieren, dass die Gedanken nicht wegfliegen. Das ist natürlich, und es gelingt auch nicht immer, aber der Anspruch sollte immer da sein.
Stichwort fliegen. Ja, also du bist ja quasi so auch geflogen über die Stange.
Ich wollte von der Erde weg.
Du wolltest, genau, schön weg, mit dem Fosbury-Flop. Und dieser Fosbury-Flop, das war mir tatsächlich ein Begriff, den kannte ich aus der Schule noch, die auch schon ein paar Tage jetzt her ist. Aber wir haben ja gar nichts anderes in der Schule damals gemacht. Es gab ja ganz früher, glaube ich, mal so einen Scherensprung, glaube ich, oder irgendwie sowas. Aber das ist ja utopisch, so hoch zu springen mit der Technik. Also eine andere Technik in dieser Höhe gibt es ja gar nicht. Und bei dir war outstanding, dass du mit dem rechten Fuß weggesprungen bist. Also du bist quasi, wie bist du angelaufen, links oder rechts?
Ja, das hat mit der sogenannten Kreuzkoordination zu tun. Ich bin eigentlich ein verkappter Linkshänder, deswegen bin ich mit rechts abgesprungen.
Ah,
die meisten Menschen sind Rechtshänder, deswegen springen die meisten 99% mit links ab.
Ja, okay, ja.
Und ja, mein Sprungbein ist halt rechts. Ich konnte mit links auch springen, aber nicht so hoch. Und Schersprung bin ich 2,21 gesprungen. Also man kann schon ein bisschen damit springen.
Wie 2,21?
2,21 Meter im Schersprung. Im Training.
Wirklich?
Ja, das geht. Und es gab, früher sind sie ja noch, nach Schersprung kam dann sogenanntes Straddle, wo man bäuchlings rüber gesprungen ist. Da waren die Russen sehr gut im Ostblock, weil die mit sehr viel Maximalkraft trainiert haben. Und als ich gerade gut wurde, bin ich in Mailand erst im Europameisterschaften gesprungen. Da war ein Russe, Wladimir Jaschenko, der sprang Weltrekord 2,35 im Straddle noch. Also man konnte da auch schon recht hoch springen.
Wahnsinn.
Mhm.
Für mich, wenn ich so zuschaue, ich habe da nicht so viel Ahnung, da denke ich mir, es gibt ja eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als da irgendwie so rückwärts drüber zu springen. Und was ich mir dabei aber auch denke, wie ist denn das, ich merke das jetzt mittlerweile mit meinem Rücken, eine sehr einseitige Bewegung. Ja, also merkt da schon die Bandscheiben, dass die das nicht so cool fanden, dass ich das so lange so gemacht habe. merkt man das nicht irgendwann mal so im Rückgrat? Diese, weil du gehst da ja schon krass ins Hohlkreuz und biegst dich da durch.
Nee, das merkt man aber dann nicht, wenn man konsequent immer Bauch-Rückentraining macht, bevor man überhaupt richtig mit dem Training anfängt. Also das Korsett ist ja jetzt Bauch- und Rückenmuskulatur. Braucht ihr im Golfsport, im Leichtathletik, im Tennis.
Überall. Ja.
Wenn du Bauch und Rücken, Fußball, wenn du Bauch und Rücken nicht stabil bist und nicht, das ist ja, dieses Training ist ja eigentlich nur rein verletzungsprophylaktisch. Mhm. Also das gehört einfach mit dazu. Wie es warm machen, musst du Bauch, Rücken trainieren in den unterschiedlichsten Formen. Seitliche Bauchmuskulatur, schräge, untere, obere. Also das gehört dazu und ich habe toi, mach bestimmt dreimal die Woche Bauch, Rücken Training. Weil das auch mit Haltung zu tun hat. Wenn man älter wird, bin ich jetzt auch ein bisschen älter geworden, komischerweise. Ich möchte ja nicht meine Haltung verlieren.
Krumme Buchlatt, ja, die Haltung verlieren, ja, richtig.
So,
ja.
Und es macht mir auch nicht immer Spaß. Aber ich gehe manchmal in den Gym rein und habe keinen Bock, da reinzugehen. Ich überlege schon mal gleich umzudrehen, um einen Kaffee zu trinken.
Was machst du denn
dann? Aber dann bin ich unzufrieden. Und das ist reiner Egoismus, dass ich mich dann überwinde, es zu machen, weil danach schmeckt der Kaffee besser. Das ist eine ganz simple Gleichung, finde ich. Und viele Leute, die gehen, unser Gesundheitssystem wird belastet durch Menschen, die haben Rückenprobleme. Die gehen halt zum Orthopäden, lassen sich eine Spritze geben oder lassen sich Krankengymnastik. Trainiert einfach mal ein bisschen. Ist blöd für die Orthopäden, die verlieren ihre Jobs. Aber ich glaube, dass es sinnvoll wäre, wenn man einfach mehr eigenverantwortlich sich um seinen Körper kümmert, was die wenigsten tun.
Wenn du das gerade schon so am Erzählen bist, wie trainierst du denn jetzt noch so? Also was machst du? Reines, also klassisches Training in der Gym oder?
Alles. Ich mag nicht joggen. Joggen langweilt mich unglaublich. Viele entspannt, das weiß ich, da kann man alles machen. Aber ich mache gerne mal, dann laufe ich einmal die Woche, laufe ich einen Berg hoch. 10 mal 150 Meter renne ich einen Berg hoch, wie ein Bescheuerter. Ist aber gut für die gesamte Muskulatur. Mhm. Joggen ist eigentlich mehr schädlich für die Kniegelenke und so weiter. Also Joggen ist nicht so mein Ding. Dann mache ich Kniebeugen mit kleinen Gewichten, 40, 50, 60 Kilo. Bauchrückentraining gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man es macht. Und da versuche ich bei jedem zweiten Training nochmal ein paar Wiederholungen mehr zu schaffen und so. Immer wieder neue Ziele definieren, macht mehr Spaß. Egal wie alt man ist.
Ja, das sowieso.
Völlig
lass. Also bei mir läufst du da offene Türen
ein. Ich trinke abends wirklich gerne mal einen Wein. Und ich möchte mir das Gefühl, den Wein zu trinken, auch verdienen. Mhm. Wenn ich jetzt den Wein nur trinken würde, wenn ich nichts vorher gemacht habe, hätte ich schlechtes Gewissen. Aber wenn ich gearbeitet habe vorher oder was Sinnvolles geleistet habe, macht mir das einfach mehr Spaß.
Genau.
Das muss ja jetzt nicht Wein sein, aber ich mag halt Wein.
Nee, ich finde es absolut die Balance halt, dass sich das so ein bisschen ausgleicht und man darf da ja auch, man ist ja bloß, weil man Leistungssportler war, man ist ja deswegen nicht immer perfekt. Ja, das ist ja auch.
Überhaupt nicht.
Ja. Ne, bin ich total
bei dir. Noch ein Wort zum Gym. Ich sehe das ja, wenn ich jeden Tag in so einem Ding oder. Dann sind viele Menschen da, die trainieren vermeintlich, haben immer ihr Wasser dabei. Das ist sehr vorbildlich. Fahren dann Fahrrad bei 20 Watt. Und trinken und lesen im Handy oder lesen die Zeitung. Mhm. Das kann man alles machen, aber das ist vergeudete Zeit. Mhm. Wenn ich Sport mache, mach Sport.
Ja.
Ich kann danach Wasser trinken. Oder wenn ich wirklich mich verausgabt habe, muss ich zwischendurch trinken, ist klar. Aber durch das Trinken alleine, wenn ich keine Belastung im Körper habe, wird sich nichts verändern.
Nee.
Das ist so einfach. Heutzutage gehen ja viele in die Sauna und machen dann was Tolles gemacht. Ich muss da vorher was Sinnvolles machen, danach in die Sauna, dann macht es Sinn. Aber es hat sich so vieles verändert. Die Welt ist so komisch geworden.
Ja, ich muss so schmunzeln, weil ich bin ja selber auch Fitnesstrainer. Und ich habe jetzt mittlerweile auch wieder ein paar Kurse, die ich gebe. Und immer wieder kommen dann neue Leute dazu. Letztes Mal waren zwei neue Mädels dabei. Und dann habe ich gesagt, ja, macht ihr denn Sport? Jetzt werde ich mir ganz schön in den Schiefer gleich einziehen. Haben sie gesagt, ja, also wir doch schon relativ viel. Wir machen Pilates und Yoga. Und dann habe ich gesagt, nee, Sport. Mhm. Und dann haben sie mir gesagt, es ist jetzt kein Sport. Und ich habe gesagt, nee.
Das kommt drauf an.
Ja, natürlich, es ist besser als gar nichts.
Einmal das, und du kannst Yoga auch in der Form machen, dass es sportähnlich wird. Und du kannst auch Pilates, wenn du da 300 Wiederholungen machst und die auch in einer Amplitude, die Sinn macht, auch da kann es in Richtung Sport gehen. Aber das ist das Gleiche, was ich beim Fahrradfahren gesagt habe, bei 20 Watt und einen Liter Wasser trinken, das wird nicht helfen.
Ja, vor allem dieser Hintergrund, dass ab einem gewissen Alter, und es startet ja sehr früh, ab 30, diese Sarkopenie, dass der Muskelschwund startet.
Ab 23, die Zellerneuerung wird schon schlechter.
Ja, und dass dieser Muskelabbau, dass man muss da wirklich auch, vor allem bei Frauen, ja, dass du da anfängst mit Gewichten mal zu arbeiten, damit dieser ganze Körperabbau nicht so passiert, im Gegenteil, dass er sich erhält. Ja. Aber das ist noch nicht
früher,
ganz...
Es gab ja früher auch die gängige Meinung, dass man nur mit, je älter man wird, umso weniger Gewichte sollte man nehmen. Das stimmt nicht.
Nee.
Der Muskel nimmt nur Reize wahr, wenn ich in den submaximalen Bereich gehe, das heißt mit 80-90% trainiere. Wenn ich nur mit 30 Kilo mich ein bisschen bewege, oder dann kann ich mein Gewissen vermeintlich beruhigen, aber ich werde keinen Effekt haben.
Ja.
Das ist leider vielleicht auch ganz gerecht, du kriegst im Leben nichts geschenkt. Nur, dass du eine Stunde dich da bewegst, wird nichts passieren. Das ist nicht so.
Oh mein, da kann man einen eigenen Podcast drüber machen.
Ja.
Ja, also, du hast ja vorher erzählt, du warst jetzt bei einer Weltmeisterschaft, hast du gesagt, gell?
Nee, das war ein internationales Hochsprung-Meeting.
Ja, genau. Aber davor hast du gesagt, du schaust dir normalerweise immer Olympia und Weltmeisterschaften ab, wie so viele ja auch.
Ja.
Hat dich das eigentlich ein bisschen genervt, dass du eine Sportart hattest, die eigentlich ihre Aufmerksamkeit nur bei diesen Peak-Events hatte, weil ich meine, ihr habt ja auch noch andere Wettkämpfe gehabt, die dann aber halt nicht übertragen worden sind. Die Aufmerksamkeit ist nicht gekommen, bloß halt dann zu Olympia und zu Weltmeisterschaften. Hat dich das genervt, dass das nicht einfach durchgängig eine Begeisterung gefunden hat?
Du wirst lachen, die haben das sogar ein Stück weit selbst kreiert. Wir haben ja eigene Hochsprung-Meetings veranstaltet. Mhm. Es gab Hochsprung-Meetings in Eberstadt bei Stuttgart, da waren irgendwann 8000 Leute da. Es gab, ich habe eigene Hochsprung-Meetings veranstaltet mit Musik. Wir haben das ein bisschen aufgepeppt, ein bisschen bunter gemacht, sage ich mal. Und was erstaunlich war, auch wenn du jetzt mit Musik zum Beispiel gesprungen bist, Musik weckt ja Emotionen, und Emotionen beim Leistungssport helfen natürlich auch. Die sind im Schnitt alle eine halbe Höhe besser gesprungen und so weiter. Also wir hatten schon, ja, das war so.
Ah, okay.
Und auch im Training, es gibt ja Gründe, warum du mit Musik trainierst.
Mhm.
Weil es eben nochmal Endorphine freisetzt und so weiter. Und da kannst du nochmal ein bisschen mehr draufpacken. So nur stoisch daher trainieren, das ist nicht so förderlich.
Ist das auch mal recherchiert oder überdacht worden, welche Art von Musik da tatsächlich?
Das ist individuell. Es gab Leute, die sind zu klassischer Musik gesprungen. Ich hatte mehr so Hardrock-Musik und Leute... Ganz zu Schlagern sind auch welche gesprungen. Jeder muss für sich entscheiden, was berührt ihn. Das ist ja individuell völlig unterschiedlich. Mhm. Und wenn es im positiven Sinne berührt, dann wird es auch positiv die Leistung beeinflussen. Ich bin da gesprungen bei Wetten, dass. Damals gab es Wetten, dass noch. Das haben damals, weiß ich nicht, 15 Millionen Menschen geguckt.
Mhm.
Hat irgendeiner gewettet, der springt aus dem Stand höher als ich. Und ich bin vorher, glaube ich, Weltrekord gesprungen, 2,37 im ersten. Und da wurde ich eingeladen. Frank Elstner hat das doch gemacht. Das weiß keiner mehr von
den Zwischen. Also ich
ja, weiß du, nicht mehr. Ja. Du bist alt, aber viele kennen das nicht. Und 2,37 war schon toll, und da stand über der Zeitung Weltrekord und im Fernsehen lief und so weiter. Aber dann bin ich bei Wetten, dass aus dem Stand irgendwie 1,60 gesprungen, und der Schweizer Volleyballspieler, der mich schlagen wollte, irgendwie 1,30. Und am nächsten Tag lebte ich noch in Köln, bin ich durch Köln gelaufen, und jeder dachte, Wetten, dass, Weltrekord, geil. Auf einmal waren die 1,60. Mit 15 Millionen Zuschauern mehr wert als 2,37. Ja, das war ganz witzig.
Und du bist 1,60 und der ist 1,30.
Ja, der war nicht so gut.
Ich wollte gerade sagen, die Wette, die ist nicht so ganz
auf. Echt eine dusselige Wette für mich.
Ach, wie witzig. Ja, ja, aber Wetten, das ist schon, das war schon Trumpf, gell?
Ja, ja, das war geil.
Mal zurück zu deiner wirklich aktiven Zeit, das Bad Lauchstädt, wo du herkommst. Mhm. Das ist ja noch ehemaliger Osten.
Mhm.
Wie lange wart ihr da?
Wir sind geflüchtet. Also ich war 2 Jahre alt, mein Bruder war 3. Wir sind einfach abgehauen. Mein Vater ist ein halbes Jahr vorher abgehauen. Meine Mutter und mein Bruder sind ein halbes Jahr später nachgekommen. In der Nähe von Köln haben wir da gelebt, in Rodenkirchen. Also richtig geflüchtet.
Das sagst du so, wir sind halt geflüchtet, aber wie habt ihr es gemacht?
Naja, der hat sich eine Arbeitsstelle besorgt. Wir hatten eine kleine Wohnung. Wir hatten 20 D-Mark in der Woche für eine vierköpfige Familie, um klarzukommen. Und da gab es sehr oft Pellkartoffeln, mal mit Blumenkohl und mal Pellkartoffeln mit, wenn es gut lief, mit Hering. Und alle 4 Wochen gab es mal sogenannten falschen Hasen am Wochenende. Das war 2/3 Mehl und 1/3 Schweinemett. Und daraus wurde so ein falscher Hase gemacht. Und da kriegte der Vater 2 Scheiben. Und meine Mutter, mein Bruder und ich jeweils 1 Scheibe. Das war dann der Sonntag. Ich komme aus dem Dreck. Ist, wie es ist. Aber ist ja nicht schlimm. Also ich glaube, es würden vielen heutzutage gut tun, mal ein paar Wochen so zu leben.
Mhm. Und dann seid ihr, weil ich wollte auf dieses, weil du das jetzt einfach so gesagt hast mit dem Flüchten, wie seid ihr da rausgekommen? Weil das war ja jetzt nicht so easy, dass man sagt, ich bin
ja,
mal weg.
Ja, das war noch vor Mauerbau, da ging das noch, du konntest einen Besucherschein ausfüllen irgendwie. Ich weiß das auch nur aus Erzählung, als zwei Jahre kriegst du das nicht mehr. Und ich weiß nur noch, das hat meine Mutter mir erzählt, habe meinen Vater dann getroffen nach einem halben Jahr und dann habe ich Onkel zu meinem Vater gesagt. Weil in dem Alter, wenn du deinen Vater ein halbes Jahr nicht siehst, dann ist das erstmal schwierig. Aber den habe ich ja wieder kennengelernt.
I met again. Okay.
Ja. Und hat immer genervt, dass er 2 Scheiben gekriegt hat.
Ja, das war halt die Generation, gell? Bloß aber ich sag dir eins, wenn es hart auf hart kommt, wobei nein, ich vergesse meinen Kindern schon immer mehr. Ist ruhig, ist ruhig. Du hast einen Bruder, hast du gerade gesagt, den kenne ich auch. Der ja auch so groß gewachsen ist wie du, nicht ganz so groß. Du bist 1,99, wie groß ist der?
1,97.
1,97, ja, also.
Ja, ja. Der ist ein kleiner Kerl, das ist 1,92.
Und der hat aber auch ein bisschen das Hochsprung schon oder Hochspringen auch für sich entdeckt gehabt, aber ist halt da nicht so.
Nein.
Ist da jemals. Also ich kenne euch beide, ja, und da ist ja jetzt kein, jetzt sowieso kein Neid mehr da, aber war damals so ein bisschen so Eifersucht und Neid dir gegenüber?
Nicht wirklich, also nicht, zumindest damals nicht wirklich für mich erkennbar. Wir haben dann irgendwann, gehen Leben auseinander auch.
Mhm.
Er hat Erziehungswissenschaften studiert, hat dann Filmproduktion angefangen, hatte auch sehr gute Jobs gemacht. Und ich habe halt meinen Leistungssport gemacht und dann hatten wir gar nicht mehr so viel Parallelitäten. Das hat sich dann schon verändert. Wir haben uns oft gesehen noch in Köln, er lebte auch in Köln. Aber das war nicht mehr so, dass man, so wie früher in der Kindheit, wo man alles zusammen gemacht hat, ein Jahr Altersunterschied, da macht man natürlich viel zu.
Mhm. Ihr seid euch ja auch ähnlich. Also man kann schon sagen, dass ihr 2 Brüder seid. Ja, aber so, dass da jetzt so schlechte Stimmung war, aus Grund, weil du so erfolgreich geworden bist, das war nie der Fall.
Es gab immer mal Stress wegen unterschiedlichen Sachen, wie bei Brüdern das üblich ist oder bei Geschwistern, aus unterschiedlichen Anlässen. Wir haben auch Filmproduktionen zusammen gemacht später. Er war dann öfter mal unpünktlich, weil er das durch den Sport nicht so gelernt hatte. Wenn man jetzt sagt, mit 11 Uhr da, dann ist man 11 Uhr da. Und dann kam der halt um 11:45 und war überrascht, dass alle ein bisschen pikiert waren. Das hatte er nicht so ganz auf dem Schirm. Auch so früh aufstehen, das, ich glaube, der ist bis heute noch nie vor 10 Uhr morgens aufgestanden. Das ist nicht so ein Ding.
Ach Gott. Jetzt kommen wir wieder zurück zu deinem, zu der mentalen Stärke, ja? Oder beziehungsweise, es gab auch Momente in deiner Karriere, du bist 2-mal Olympia gesprungen, 84 in L.A. und 88 in Seoul.
Mhm.
Da konntest du jetzt nicht 100%ig so deine Leistung abrufen, schätze ich mal, sage ich jetzt einfach mal so, die du von dir wahrscheinlich erwartet hattest. Was hat es mit dir gemacht? Bei so großen Wettkämpfen, wo du bestimmt mehr von dir erwartet hast und dann das nicht so kam?
Also erstmal, ich war ja Quereinsteiger in der Leichtathletik, kam vom Handball direkt und für mich bedeutet jetzt Hochschwung erstmal nicht nur 4 Wettkämpfe im Jahr zu machen. Das hat mir ja Spaß gemacht und ich wollte jede Woche höher springen. Also so von Periodisierung und mich heute 4 Jahre auf einen Wettkampf vorbereiten, das habe ich nicht so richtig begriffen und auch nicht so richtig gelernt. Und mich so sehr zu konditionieren, so wenig Wettkämpfe zu machen, weil das mir ja Freude bereitet, das war nicht so mein Ding. Und ich glaube, das war mit ein Grund, dass ich nicht bei Olympischen Spielen, da kam auch noch Pech dazu. Seoul hatte ich eine Operation vorher, Außenministerus war angerissen. Und Los Angeles habe ich Fehler gemacht, das war meine Schuld, bin zu spät nach Los Angeles. Time change waren 9 Stunden. Mhm. Habe mich beim Training verletzt dann und was hat das gemacht mit mir? Das hat mit mir gemacht, Scheiße, Olympische Spiele ist halt nun mal vermeintlich das Wichtigste. Für mich war es ja gar nicht das Wichtigste. Für mich war es ja wichtiger, höher zu springen als die anderen.
Mhm.
Dass man diese nur an diesem einen Tag machen muss, habe ich nicht verstanden. Jedenfalls hat das dann einfach wieder neue Motivation gemacht. Das musst du, diese Niederlage, deine Blödheit, dass du das eben zu spät angereist bist und dass daraus resultierte, dass du dich verletzt hast und so. Ein neues Ziel definieren, nicht in Lamoyanz versinken, fand ich immer am wichtigsten. Also du kannst da mal 2 Tage schlecht drauf sein, auch mal ein Bier zu viel trinken. Aber danach geht es wieder von vorne los. Neues Ziel definieren und dann bin ich noch 3 Monate später Europarekord gesprungen. Also man kann das schon hinkriegen. Es gehört aber immer der absolute Wille dazu.
Das.
Ich habe hier mit Leuten gesprochen heute. Die machen heute 8 bis 10 Wettkämpfe im Jahr. Ich habe früher 40 Wettkämpfe gemacht. Ich war ja Profi, es macht ja Spaß. Ich will ja höher springen. Und die schonen sich alle irgendwie zu Tode heutzutage.
Das war auch die Christine Theis, die Kickboxerin, war auch hier im Podcast. Und die hat auch erzählt, dass sie nur 2 bis 3 dann Wettkämpfe in mir hatte. Und ich habe gestern einen Podcast gehört vom OMR mit dem Philipp Westermeier und der hatte den Wladimir Klitschko zu Gast. Und der Wladimir hat erzählt, dass er, als er halt wirklich angefangen hat zu boxen und da so reinzukommen, hat der 16 Kämpfe gehabt. 16, weil ich noch zu Chrissy gesagt habe, 2 oder 3 ist aber ganz schön wenig. Und dann hat sie gesagt, ja, das dieses Vorbereiten und nach dem Kampf ist es einfach, da braucht man erstmal Ruhe und so weiter. Und dann hat er das gestern, habe ich das gehört, mit 16 Kämpfen. Und ich meine, das ist ja jetzt nicht mal so eine Streichleine, also ein Kampf.
Ja, jetzt auf die Fresse.
Ja, genau. Ja. Und das, was du eben auch sagst, das hat sich schon auch verändert, dieser Umfang. Und aber weil du gerade gesagt hast, es hat dir halt auch Spaß gemacht. Und ich glaube, das war halt auch dein Hauptantrieb, gell?
Absolut.
Ja.
Absolut.
Weil du vorher, das hast du noch an, das ist jetzt nochmal, was ich gerne wissen möchte, weil mich interessiert das ja total als Sportlerin, als Hochspringer. Also du hast vorher den Begriff Plyometrie, das ist die Sprungkraft, die von unten nach oben.
Es ist eine Trainingsmethodik, um die Sprungkraft zu verbessern, um die Kontraktionsfähigkeit der Muskulatur zu erhöhen.
Also die erste Frage, die ich jetzt noch habe, ist, was das Hochspringen betrifft, wie trainiert ein Hochspringer? Und dann hast du das auch nochmal kurz so angeschnitten mit der Ernährung, weil du gesagt hast, das kommt dann alles zusammen. Du musst ja auch so ein gewisser, du darfst ja nicht schwer sein.
Nein. Und ich habe es immer geliebt zu essen.
Du?
Und ich musste mich immer, ich liebe Essen und Trinken, und ich musste mich immer kasteien. Das hat mich als wirklich genervt.
Okay, was durftest du nicht essen, was du so gerne gegessen hättest?
Mehr.
Einfach mehr?
Einfach mehr. Ein guter Kumpel von mir, Dietmar Mögenburg, der zu meiner Zeit auch sehr gut war, Olympiasieger geworden ist in Los Angeles, der mochte nicht so essen. Der ist 2,2 Meter groß und wiegt 76 Kilo damals. Dem hat Essen keinen Spaß gemacht.
Schade.
Und mir, ja, das ist schade, aber für seinen Sport war das damals sinnvoll. Und einfacher als für mich. Also mich hat es immer genervt. Aber das gehört auch mit dazu, sich zu kasteien. Auch das erhöht dann die Leistungsbereitschaft und so weiter. Und also Schweinefleisch, man isst einfach kein Schweinefleisch als Sportler. Man isst kein Zucker. Man isst keine Pommes oder keine Tafel Schokolade. Das macht man einfach nicht. Weil dann, es konterkariert ja die Idee, ich will ja besser werden und mein Körper braucht ja eine gesunde Ernährung. Und einmal im Monat kann man Scheiße fressen. Eine Currywurst mal, ist nicht so schlimm. Aber grundsätzlich ist die Ernährung, das war vor 40 Jahren, genauso wie heute.
Ich war das nicht, damals schon so?
Total. Also ich habe das natürlich so gemacht.
Ich glaube, du warst da schon auch einen Schritt voraus.
Das haben schon einige gemacht. Ja. Also, aber wie du gesagt hast.
Was hast du jetzt gewogen zu deiner Spitzenzeit?
84.
Bei 1,99.
97 immer noch.
97.
Also war eine ganz niedliche Geschichte, wenn man abnehmen möchte. Als ich 2,42 gesprungen bin, war ich vor dem Wettkampf auf einer Digitalwaage, wog 84 Kilo und der Wettkampf hat so 7-8 Stunden dauert das so. Also fährst hin und erst einmal warm machen, einspringen, das und das und Pause und warten und wieder neu motivieren und dann fängst du bei 2,30 an und so. Und dann bin ich, 2 Uhr morgens zurück in mein Zimmer auf dieselbe Digitalwaage und dann wog ich 77 Kilo. Also 7 Kilo waren einfach weg. Durch den Stress, durch das Wollen. Ja, erstaunlich, aber es war so.
Okay.
Also ich kann jedem nur raten da draußen, wenn einer abnehmen will, Weltrekord im Hochsprung, macht Sinn.
Den gehen wir jetzt an. Also wir gehen jetzt alle den Weltrekord im Hochsprung an. Bist du noch viel in der Leichtathletik unterwegs?
Nee.
Nicht mehr?
Nee.
Hast du vorher schon gesagt.
Tennis. Ich liebe Tennis viel mehr.
Ja, das Tennis, da kommen wir eh gleich drauf.
Ja.
Abschlussfrage zu deinem Leistungssport. Welche Learnings nimmst du bis heute? Das, wie gesagt, das ist wieder, ich wiederhole mich, das sind ja ein paar Tage jetzt her. Welche Learnings begleiten dich immer noch, wo du sagst, ohne meinen Sport hätte ich diese Einstellung nicht, beziehungsweise ja, diese Lebenseinstellung und diesen Thrive, ohne diesen Sport hätte ich den nicht. Was begleitet dich heute noch damit?
Alles.
Alles. Verstehe ich.
Der Sport hat mein Leben geformt. Ich möchte nicht wissen, was ohne Sport aus mir geworden wäre. Vielleicht noch ein bunterer Hund, was dann nicht
mehr. Noch ein bunterer Hund.
Wäre dann nicht mehr so gut.
Schauen wir mal, ob das überhaupt möglich ist.
Nein.
So, lieber Carlo, es gibt hier, und der ist bei dir, also bis jetzt hat bei allen noch eine Seite gereicht. Es gibt einen Live-Score, den ich für dich geschrieben habe, über dein Leben. Und den darfst du jetzt selbst vorlesen. Und ich hoffe, dass alles stimmt. Brauchst du eine Brille? Ich hätte eine Brille im Angebot, aber ich sehe, das klappt ganz gut, wie es hält.
Also jetzt einfach vorlesen?
Du darfst es laut für uns alle vorlesen.
Der Live-Score.
Mein Leben war nie Durchschnitt. Nicht im Sport, nicht privat, nicht im Kopf. Ich war immer jemand, der hoch hinaus wollte, im wahrsten Sinne des Wortes. Als Hochspringer habe ich mein Leben damit verbracht. Grenzen zu überspringen, zumindest 42, waren am Ende nicht nur ein Rekord, sie waren ein Symbol für Disziplin, für Risiko, für diesen inneren Glauben, dass mehr möglich ist, als andere denken. Ich war ehrgeizig, extrem ehrgeizig, manchmal vielleicht zu sehr, aber ohne diesen Hunger hätte ich es nie dorthin geschafft. Die 80er waren laut, wild und glamourös. Leichtathletik war plötzlich Show. Ich hatte lange Haare, Selbstbewusstsein und keine Angst davor aufzufallen. Viele fanden das faszinierend, manche fanden es arrogant, aber ich wollte nie unsichtbar sein. Darf ich auch einhaken oder einfach zu Ende lesen?
Wir reden da später drüber. Gut. Wir können ja, lesen wir fertig.
Was viele nicht sehen, Spitzensport ist Einsamkeit. Du trainierst gegen Schmerzen, gegen Zweifel, gegen Angst. Und irgendwann merkst du, der größte Gegner steht nicht neben dir, sondern in dir selbst. Nach meiner Karriere kam die nächste Herausforderung. Wer bist du, wenn der Applaus aufhört, wenn keine Latte mehr liegt? Ich musste lernen, mich neu zu erfinden. Ich ging nach Amerika, arbeitete als Coach, Motivator, Mentaltrainer. Ich habe mit Sportlern gearbeitet, mit Unternehmen, mit Menschen, die Erfolg hatten und trotzdem nicht glücklich waren. Denn Erfolg ist keine Ziellinie, das versucht man oft erst später. Ich habe erlebt, wie schnell Ruhm vergeht, wie hart Verluste sein können, wie wichtig Familie wird, wenn der Lärm leiser wird. Es gab Höhen, sehr hohe Höhen und es gab private Momente, die wehgetan haben. Aber genau das ist Leben, nicht perfekt, sondern echt. Heute sehe ich vieles ruhiger. Ich muss niemandem mehr beweisen, wie hoch ich springen kann. Wichtiger ist geworden, wie man mit Menschen umgeht, wie man Vater ist, wie man liebt, wie man bei sich bleibt.
Umdrehen, auf der Rückseite ist der Schluss.
Golf, Gespräche, Familie, Gesundheit, das sind heute andere Formen von Sieg. Und trotzdem schlägt dieses alte Sportlerherz noch immer. Dieser Wille, diese Spannung vor dem Absprung, das verschwindet nie ganz. Wenn ich heute auf mein Leben schaue, denke ich nicht zuerst an Medaillen und Rekorde. Ich denke an Intensität. Ich habe intensiv gelebt, intensiv geliebt, intensiv gekämpft. Mache ich eigentlich immer noch. Und vielleicht ist genau das mein Life-Score. Das ist ja süß.
Stimmt aber, gell? Aber du wolltest einhaken. Du darfst einhaken.
Ich musste lernen, mich neu zu erfinden. Ich habe mich nicht neu erfunden. Ich habe eigentlich das so weitergemacht. Natürlich in einer anderen Form, aber ich habe mich nicht neu erfunden. Das ist das Einzige, was dann eigentlich nicht so ist. Ich habe aus dem, was ich gelernt, ich habe übrigens mal ein Buch geschrieben über genau diese Thematik. Das Buch heißt Helden auf Zeit. Betrifft alle Menschen, die mal was richtig gut konnten und aber auch nur einen gewissen Zeitraum für dieses richtig gut können haben. Selbst im Golfsport, ihr habt ein bisschen länger, aber irgendwann ist auch Feierabend, weil ihr dann nicht mehr gut genug seid. Und da sich eine neue Lebensmotivation zu schaffen, die ähnliche Inhalte mit diesen Momenten so komprimiert, kriegt man sie nicht mehr hin, aber mit ähnlichen Momenten hat, weil einem das sehr viel Freude bereitet hat, das ist die Kunst, da hinzukommen. Und das hat dieses Buch ganz gut beschrieben, hat da mit vielen Olympiasiegern gesprochen und man hat gesehen, dass es nicht so einfach ist. Aber mit der Stärke, die man sich irgendwie erarbeitet hat, um überhaupt Olympiasieger zu werden, haben sie das eigentlich alle hingekriegt. In den unterschiedlichsten Ausprägungen.
Mhm. Sag mal ein Beispiel. Interessiert mich.
Beispiel für...
Aus deinem Buch, aus diesen, wo du jetzt gerade so erzählt hast, von den Leuten. Also ich werde dieses Buch definitiv lesen.
Ja, das gibt es noch gleich bei Amazon. Also erstmal ist es, fällst du eher ein vermeintliches Loch danach, wenn du nicht frühzeitig anfängst, dich um deine Zukunft zu kümmern. Also wenn ich jetzt springe oder schlage, Golf spielen und so weiter und dann merke ich auf einmal, ich bin im Urlaub, jetzt höre ich auf, oh, wie geht's denn weiter? Das ist natürlich schon mal ein kleiner Fehler. Man sollte sich schon, man merkt ja, wenn man seinen Zenit irgendwie erreicht oder überschritten hat.
Hast du das gemerkt?
Ich habe es gemerkt.
Okay.
Nach 2:42 wusste ich, jetzt habe ich also ziemlich viel trainiert und alles trainiert. Dann hatte ich eine erste kleine Verletzung mit Außenmeniskus und so. Und wenn die Bedingungslosigkeit des Körpers wegfällt, die du nicht mehr ausüben kannst in jedem Training, und dann fängst du an, so ein bisschen drumherum zu trainieren, mit einer gewissen Schonhaltung und so weiter, dann ist das Maximum nicht mehr möglich. Und dann habe ich das logischerweise gemerkt und dann schon überlegt, wie geht denn das dann weiter? Ich hatte jetzt noch ein tolles Gespräch mit einem tollen Tennisspieler, Jan-Lennard Struff, den ich seit 12, 13 Jahren beim Davis Cup betreue. Und wir hatten das Thema noch in Düsseldorf jetzt beim ersten Relegationsspiel gegen Peru. Der ist jetzt auch 35 und er merkt jetzt auch, es ist nicht mehr so selbstverständlich. Und man spricht darüber. Der macht sich jetzt auch Gedanken, wie das, ob das noch ein oder zwei oder drei Jahre, das weiß er selbst noch nicht genau. Aber sich damit auseinanderzusetzen, ist schon mal der erste sinnvolle Beginn.
Wie lange hat es dann gedauert, wo du gemerkt hast, jetzt fängt es langsam an zu bröckeln, bis du dann wirklich aufgehört hast?
Ich bin noch 3 Jahre ganz gut gesprungen. Also das Bröckeln, das klingt
ja, jetzt...
Ich verstehe schon. Ich bin dann noch 2,34, 2,35 gesprungen. Aber ich wusste, über 2,40 komme ich einfach nicht mehr. Kann nicht mehr so. Das merkst du. Und Leichtathletik ist eine brutale, ehrliche, harte Sportart. Im Golf kannst du mit 40 kannst du noch geile Bälle schlagen. Kannst auch noch Turniere gewinnen. Gibt es ja auf der Tour. Auf Euro, auf PTA, überall. Auch im Tennis. Es gibt keinen Leichtathleten, der mit 40... 2,35 Meter springen kann. Gibt es nicht, weil die Muskulatur es nicht mehr hergibt. Im Tennissport kannst du durch deine Bewegungsbegabung, durch deine angelernten Abläufe, kannst du dann noch vieles kompensieren. Da ist die Leichtathletik zu brutal. Das geht nicht.
Dann gehen wir doch da mal zurück. Du hast gemerkt, okay, jetzt könnte man sich mal Gedanken drüber machen. Wie bist du das dann angegangen? Weil in deinem Livescore war ja auch, dass du dann nach Amerika gegangen bist.
Da war ich immer mal, also aber ich bin jetzt nicht für 3 Jahre nach Amerika gegangen. Ich war immer mal in Amerika, weil ich das cool fand damals. Heute nicht mehr.
Heute nicht mehr?
Nee, mit dem Spinner.
Aber so?
Ich fand Florida immer cool, hat mir gefallen da. Ich fand auch New York super.
Ich finde, also ganz abgesehen von der politischen Situation oder Machthaber, whatever, Amerika und Sport ist schon nochmal eine andere Nummer.
Naja, ich hatte eine tolle Erfahrung. Der ehemalige Weltrekordler im Hochsprung, Amerikaner Dwight Stones, lebte damals in Long Beach, Kalifornien. Und wir haben uns kennengelernt in Köln bei einem Hochsprung-Meeting, haben uns lange unterhalten. Und da war er Weltrekordler mit 2,30. Ich sprang gerade 2,21 oder sowas. Und er lud mich ein, ihn zu besuchen und zusammen zu trainieren 6 Wochen. Und da bin ich mit, ich glaube 20 war ich, das erste Mal nach Los Angeles und habe mit ihm da 6 Wochen trainiert. Und da habe ich UCLA, habe die ganzen Jungs gesehen, da wie sie trainiert haben. Und was sehr interessant war auch zu sehen, kochen auch nur mit Wasser. Da waren keine Trainingsdinge, das ist ja unglaublich, was sie da machen. Das ist nicht so. Nee. Wichtig ist es zu machen. Das ist das Entscheidende.
Aber der Support ist halt anders.
Ja, gut, am College, das habe ich nie leider so richtig miterlebt. Wie am, aber das ist eine Möglichkeit, die hätte ich gerne mal erlebt als junger Kerl. Aber da hat man den Lebenslaufbahn nicht dazu gepasst.
Also vor allem natürlich, was das Golf betrifft, in Amerika ist, glaube ich, Golf Nummer 3 oder 4 Sportart. Ich weiß noch, da habe ich schon auf der Tour gespielt. Und dann bin ich habe eigentlich jeden Tag woanders trainiert. Immer andere Grüns, immer viel Abwechslung, mal da die Range, die Bälle besser gewesen und so weiter und so fort. Und egal, wo ich war, bin ich gut erzogen, wie ich ja eigentlich bin, in meinem Sekretariat habe. Grüß Gott gesagt, habe gefragt, ob ich trainieren darf, ob ich Bälle schlagen darf und ob ich vielleicht einen Token oder 2 Tokens haben könnte. Und dann, ja, geht schon. Ja.
Da sind die Amis auch cool, glaube ich. So, ne?
Und ich sagte eins, dann bin ich, und dann habe ich angefangen, in Amerika zu spielen. dann bin ich da mal TPC, oh Gott. Also ich meine, die TPC sind ja sowieso die PGA-Plätze. Und die sind extrem, also die vergöttern ja Pros. Ja. Dann kam ich dahin und, oh, you're a professional. Oh, that's awesome. Yeah. You want to practice, you go to the back of the range. Here are your balls, your private balls. Dann haben die mir dann einmal Pro Vereins mitgegeben, haben mich dahinter gefahren. Ich habe gar nicht gewusst, wie mir geschieht. In München musste ich noch nach den Tokens fragen, ob und dann, ja, geht schon, heute ausnahmsweise, so nach dem Motto. Und also das ist dieser Respekt, den Sportlern
gegen... Die haben eine andere Einstellung. Ja. Der Respekt spiegelt sich allein schon wieder auch, was Coaches da verdienen. Gute Coaches verdienen eine 250.000.
Ja.
In Deutschland verdient ein guter Coach ein Viertel.
Außer Fußball halt.
Außer Fußball. Das ist auch wieder absurd.
Das hast du ja gerade erzählt. Du warst in Düsseldorf, Davis Cup Relegation, hast du gesagt.
Ja, das ist ein neuer Modus jetzt im Davis Cup. Du spielst eine Vorrunde, dann qualifizierst du dich für die Zwischenrunde und dann fürs Finale in Bologna ist das jetzt für 3 Jahre. Und da haben wir erst das Match gespielt gegen Peru. In Düsseldorf haben wir dann eine Woche.
Jetzt spulen wir mal zurück. Wie kommt man Hochspringer, Karriereende, dann zum Tennis?
Ich habe Tennis immer geliebt. Also wäre eigentlich lieber Tennisprofi geworden nach meiner Hochsprungkarriere. Aber da reichte mein Talent leider nicht aus.
Danach noch?
Ja, das ist ja Quatsch.
War ein Spaß.
War ein Spaß.
Okay.
Ich finde Tennis großartig. Es ist kombiniert alle Attribute, die du als Sportler brauchst. Du brauchst eine Athletik heutzutage, du brauchst eine Spielintelligenz, du brauchst taktisches Verständnis, du brauchst mentale Stärke und so weiter. Mann gegen Mann ist wie im alten Rom, ist wie in der Arena. Und das gefällt mir. Und dann über eine Woche finde ich geil. Das gefällt mir auch. Hochschmidt hast du Qualifikation, nächsten Tag Finale, 2 Tage und fertig. Und dann fliegst du nach Rom zum nächsten Ding. Und da kannst du über eine Woche dich mit unterschiedlichen Gegnern auseinandersetzen und das finde ich faszinierend an dem Sport. Gefällt mir. Und ich habe damals schon ich war mit Boris früher sehr gut befreundet in den Anfang.
Als du noch aktiv warst.
Als ich noch aktiv war, Anfang der 90er und da haben wir viel zusammen trainiert und war mit ihm auch ein paar Jahre auf der Tour unterwegs. Und dadurch entwickelte sich dann eben, dass ich mit mehreren Profis auch Athletiktraining gemacht habe. Also es ist ja logisch, wenn einer ein bisschen schneller in der Rückhand ist, kann er den Ball besser spielen, als wenn er eine halbe Sekunde zu langsam da ist. Und daraus entwickelte sich so, dass ich mit vielen Tennisprofis gearbeitet habe. Und daraus entwickelte sich die Davis Cup Geschichte. Da hat mich der damalige Vizepräsident angerufen und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, beim Davis Cup mitzuhelfen. Und das habe ich dann jetzt schon, glaube ich, 13 Jahre machen wir das.
Und da bist du als Athletiktrainer dabei.
Ja, also meine Bezeichnung nennt sich Athletik- und Mentalcoach fürs deutsche Davis Cup Team.
Was machst du dann da?
Trainieren und sprechen während der Trainings auch über, was ich eigentlich vorhin erzählt habe, über die Wahrhaftigkeit von jeder Bewegung. Das sind ja alles Profis, die sehe ich jetzt auch nicht jeden Tag, sondern versucht auch die Homogenität der Mannschaft, die eh von den Jungs, die da seit 12, 13 Jahren mit dabei sind. Das ist Struff, Kohlschreiber, Daniel Altmaier, Oskar Otte haben oft mit dabei gehabt. Jetzt Justin Engel hat ein paar Mal mitgespielt. Wen habe ich jetzt vergessen? Jetzt unser tolles Doppel, was wir haben, Kravitz und Pütz. Wen haben wir noch? Also es ist schon eine sehr tolle Mannschaft. Wir haben 4, 5 Mal Halbfinale gespielt, was großartig war. Ein paar Mal fehlte uns Zverev, weil der einfach schon zu viel gespielt hatte vorher. Sonst hätten wir das Ding auch schon mal gewinnen können. Aber vielleicht klappt es dieses Jahr.
Ich stelle mir das dann immer bloß so vor, wenn du, wie du gerade schon gesagt hast, du bist jetzt nicht, oder du siehst die Jungs ja nicht so oft. Das denke ich mir auch mal wieder beim Fußball, wenn dann so zwischendrin so Länderspiele sind, wenn dann auch da der Athletiktrainer dabei ist und so weiter. Die Jungs haben ja selber ihre eigenen Trainer. Da muss man ja relativ schnell ansetzen, auch mit Vertrauen, wenn es jetzt ums mentale Training geht. Aber hast du dann immer sofort einen Draht zu den Spielern?
Wir schreiben ja auch mal so
zwischendurch.
Okay. Dann sehe ich sie hier beim Tennisturnier in München, habe ich sie alle getroffen. Und wenn wir uns dann zum Davis Cup treffen, dann sprechen wir erstmal, bevor wir mit dem ersten Trainingseinheit anfangen, wie ist der Stand, was hast du gemacht und so weiter. Und das machen wir im Dialog. Also ich oktroyiere jetzt nicht, es wird das und das trainiert. Das entscheiden wir gemeinsam, wie wir das machen. Und dann geht es eigentlich auch um die mentale Stärke noch mal ein bisschen zu fördern. Bei jedem Training um die Akkuratesse der Ausführung dieser ganzen Übungen.
Aber wenn du jetzt mit denen, das ist jetzt das Mentale, wenn du jetzt mit denen in diese Fitnessnummer gehst, kannst du da groß was machen in der Zeit, wo ihr dann auf...
Die Frage ist groß. Also was man machen kann, dass die Muskulatur im perfekten Zustand am Wochenende ist. Du hast 4-5 Tage, mit denen du richtig trainieren kannst, sinnvolles, aktives Aufwärmprogramm, schnelle Kniebeugen, schnelle Sprünge und so weiter. Und du siehst ja auch in den Bewegungen beim Tennis dann, was möglicherweise noch ein bisschen adaptiert werden muss. Und dann machst du eine Einheit noch danach auch mal einfach so, wenn man das gesehen hat, dass da in Inside Out gehen die Beine nicht schnell genug rum, dann machst du ein paar Schnelligkeitsübungen noch und so weiter. Das kann man schon machen.
Wie oft bist du da dabei, Mia?
So, jedes Mal, wenn wir spielen. Hoffentlich immer bis zum Jahresende, wenn wir zum Finale kommen.
Ich bin da nicht so drin.
Nee, das, wie gesagt, das ist Vorrunde, Zwischenrunde und Finale.
Okay. Das ist jetzt das Tennis. Selber spielst du dann auch noch zum Spaßtennis, zum Fitness, ja? Dann hältst du Vorträge, schreibst Bücher. Wie schaut denn jetzt so ein Tag eines Carlo-Trainers heutzutage aus?
Heute Morgen, ich bin ja alleine zu Hause gerade, weil meine Frau ist mit meiner Tochter in einem Familienhotel in der Nähe von Kitzbühel. Reit ist das
Ding, ne? Hast
du gesagt? Ja, du weißt besser, wo es ist als ich. Heute Morgen bin ich um 6:30 aufgestanden, habe ich mir einen Kaffee gemacht, dann bin ich mit meinem Hund gegangen. Heißt Amy, ist ein wundervoller Hund. Australian Shepherd, ein Mini, ganz süßes Viech. Dann habe ich ein paar Telefonate gemacht, ein paar E-Mails gemacht. Dann habe ich um 9 Tennis gespielt mit einem Golfkollegen von dir, mit dem Tino Schuster. Und dann bin ich hierher gefahren. Und am Nachmittag muss ich mich um Steuer kümmern, um Steuerberater und mit meinem Sohn was besprechen. Also ist immer genug zu tun.
Der Tag geht gut rum.
Der geht verdammt schnell rum.
Ja, ich weiß.
Einkaufen muss ich auch noch. Und kochen muss ich auch noch.
Oh ja, ja. Family sind nicht da. Machst du sonst auch?
Ich koche auch, wenn die Familie da ist, ja.
Du kochst?
Oh ja.
Was kochst du denn so?
Alles mögliche. Also heute Nachmittag mache ich Hähnchengeschnitzeltes, glaube ich, ja. Aber das brauche ich französisches Hühnchen. Und das hat viel mehr Geschmack als deutsches Hühnchen. Ich weiß nicht, was in Frankreich mit den Hühnchen ist. Die sind viel besser. Schmeckt wirklich. Ganz andere Welt.
Okay.
Und dann mit einem...
Jetzt wird es interessant.
Ich viel Knoblauch bei mir immer drin. Tomaten, ein paar Champignons, Zwiebeln. Ja, einfaches Nudelgericht heute. Und einen schönen Weißburgunder gibt es dazu.
Dann lade ich mir jetzt noch dreimal
ja,
ein.
Ja.
Sehr cool. Ah, okay, also dein Kochen, Wein, das sind so deine Leidenschaften?
Ja.
Neben Golf natürlich?
Ja, und du als bin froh, weil meine Frau, die räumt unglaublich gut auf. Ich bin da ganz schlecht.
Oh, okay. Das ist die Downside.
Aber ich mache es, wenn es sein muss. Aber ich mache es nicht so akkurat wie meine Frau. Die ist da um Welten besser und schneller. Ich mag das auch nicht, wenn man so schnell abräumt. Also ich möchte schon in Ruhe sitzen bleiben und ich bin da nicht so
weg. Gemütlich. Du bist schon so gemütlicher, gell?
Ja.
Toll, ich bewundere sowas. Ich bin auch mal, ich muss mich da mal runterbringen, dass ich mal zur Ruhe komme. Deswegen lade ich mich jetzt auf den Weißburg und auch
hier
mal
ein. Gerne eingeladen, ja.
Zum Thema Golf, ja. Also wir sind schon auf unserer letzten Seite. Du spielst immer Barfußgolf.
Nicht immer. Ich finde das manchmal, erstmal finde ich ja Golfplätze, so einen tollen Beruf zu haben. Du bist ja immer an den schönsten Orten der Welt im Grunde, ne? Das ist ja schon ein Privileg. Und dieses Grün und dieser saftige Rasen, wenn man da barfuß drauf läuft, auf den frisch gemähten Fairways und auf den Grünen dann und weiter. Und diese Verbindung mit der Erde, das finde ich faszinierend.
Mhm.
Mir gefällt das. Ich mache das nicht immer. Manchmal ist es auch ein bisschen, wenn es passt, wenn du mit Kumpels bist oder so. Wenn das jetzt so ein bisschen eine vernünftige oder ein bisschen elitäre Veranstaltung ist, dann gehört sich das nicht. Obwohl, ich glaube, ich keine offizielle Regelung, dass man Schuhe tragen muss.
Ich glaube, das ist Etikette.
Es ist Etikette, aber du wirst nicht vom Platz verbannt, wenn du es tust. Oder
ich glaube, wenn das einem nicht passt, das ist das Gleiche wie, es gibt leider immer noch Golfvereine, wo du einen Kragen haben musst.
Ja, das finde ich auch Quatsch.
Ja, ist auch ein Schmarrn. Letztes Mal hat auch unser Trainer, Shoutout, lieber Paddy, da bin ich, so wie ich jetzt heute, wir haben heute noch Damentraining, so werde ich heute ins Training gehen. Mhm. T-Shirt ohne Kragen und eine weiße Jeans.
Okay.
Ist doch wunderbar, oder?
Bin ich
also
auch.
Klar, Leggings und Tanktop, muss man drüber reden.
Tanktop, also wenn Mann, das finde ich eine Katastrophe.
Das ist
eine Katastrophe.
Das stimmt, ja.
Aber halt barfuß, also mal ausprobieren, wirklich, es ist.
Ich hätte da mal mega Schiss, dass ich in irgendwas reinsteige, in Bienen oder Zecken oder was.
Kommt bei mir auch ein bisschen daher, ich gehe dann nicht viel Bälle suchen. Also ich gehe nichts in Unterholz jetzt, habe ich keinen Bock zu.
Ja, okay. Brauchst du ja auch nicht.
Brauche ich nicht, ich brauche ja nur einen Ball. Habe ich nie einen Ball verloren. Warum sollte ich einen Ball verlieren? Das macht ja gar keinen Sinn beim Golf. Jedenfalls, ich habe sehr viel barfuß trainiert früher.
Mhm.
Und das Gefühl mag ich einfach deswegen.
Das muss doch dann schon, wenn du sagst, du hast früher barfuß viel trainiert, das muss ja dann wie so ein richtiges Trampolin sein, wenn du dann auf einmal einen Schuh anhast, oder?
Vor allem die richtigen Schuhe, das ist so.
Schon, ja?
Ja. Und wie gesagt, also dieses Gefühl, barfuß auf Rasen zu laufen, ist wunderschön.
Gibt es was Golf dir gelehrt hat, wo du, was heißt gelehrt, das hört sich immer so gestochen an, aber wo du sagst, das Golf, das ist jetzt nochmal was anderes wie andere Sportarten?
Ja, es ist definitiv. Also, was ich komischerweise beim Golf, auch wenn ich ganz wenig spiele in letzter Zeit, immer ganz gut hinkriege, ist mit den langen, also mit dem Driver da, kann ich ganz gut das Ding hauen. Wo man unglaublich viel Übung braucht, finde ich, bin glaube ich auch nicht begnadet jetzt für Golf, sind die kurzen Chips und Pitching und so, dass man da einigermaßen hinkommt. Das ist so viel Gefühl und Übung und Konzentration eben auch, dass man erstmal, grundsätzlich muss erstmal wissen, wie es geht, wie man sich hinstellen muss und die Abfolge begreifen. Und das muss ich beim Golf noch viel mehr immer wieder neu verinnerlichen als beim Tennis. Beim Tennis war Rückhand und Vorhand, gehst du so drüber und so. Aber beim Golf finde ich die kurzen Schläge finde ich wirklich schwer. Also ist schwer. Schwerer als beim Tennis.
Beim Tennis ist es halt, ich komme ja auch vom Tennis ganz, ganz ursprünglich.
Okay.
Wenn es halt einen raus hast, dann ist es halt 0,15.
Ja.
Und beim Golf tut es aber mehr weh.
Tut viel mehr weh.
Ja.
Viel mehr.
Und das ist so echt so.
Bei uns ja nicht. Wir spielen, wenn wir Stableford spielen, ist
ja
egal, hast du einen raus, geht's weiter. Aber bei euch ist es halt.
Aber ich habe jetzt auch wieder gemerkt, ich darf ja jetzt wieder Damenmannschaft spielen für Wörthsee, wo ich mein Heimatclub seit knapp 40 Jahren.
Das heißt, du durftest vorher nicht, weil du Pro warst?
Genau. Und das ist jetzt erst seit, das ist die zweite Saison, wo das wieder erlaubt ist, dass pro Mannschaft ein Professional mitspielen darf.
Okay.
Und ich habe immer gesagt, falls das jemals kommen sollte, bin ich da. Habe ich immer gesagt, wenn ich meine Klappe so aufreiße, dann mache ich das natürlich auch. Ich gehe immer zu meinem Wort. Und habe das letztes Jahr angefangen. Meine erste Damenmannschaftseinsatz war am Muttertag mit meiner Tochter zusammen. Das war schon wirklich sehr special. Sind letztes Jahr dann gleich aufgestiegen, Regionalliga, und sind jetzt Regionalliga und spielen 36 Loch. Fünfmal. Also das ist dann in der Früh Einzel und am Nachmittag Vierer.
Wow.
Und es ist jetzt vergangenen Sonntag, haben wir in Eichenried gespielt. Das war jetzt mein erster Einsatz. Und ich habe dann auch gemerkt, also ich
hier geht, 36 Loch gehen.
Ja, selbstverständlich.
Mhm.
Ja,
das sind aber schon viel dann, das sind 20 Kilometer, ne?
Du, ich hatte 35.000 Schritte am Ende des Tages und 2.500 verbrauchte Kalorien.
Mhm.
Also da brauchst du da nicht so, also du musst natürlich schon schauen, dass du das richtige Benzin nicht reindonnerst, aber da musst du schon schauen, dass du dabei bleibst.
Ja,
ich habe dann schon hinten raus gemerkt, so die letzten drei Loch, habe ich dann, oh Gott, ich habe mein ganzes Bag immer voller Notfallreserven, da habe ich dann nochmal so ein zuckerfreies Granola dabei gehabt. Das habe ich dann richtig gebraucht, weil ich gemerkt habe, dass ich so einen Brain Fog bekomme.
Mhm.
Also es war sehr, sehr interessant. Und aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, dadurch, dass ich gar nicht mehr so in diesem Wettkampf drin bin, dass ich dann so ein bisschen auf diese Defensive so, jetzt ist Zählspiel, jetzt zählt das, jetzt kein Fehler erlauben, dann passieren die Fehler erst recht.
Mhm.
Ich bin so schlecht gestartet, und dann war ich irgendwie 6 über nach 7 und habe gesagt, so und jetzt Ei drüber und jetzt Gas, Vollgas. Und dann hat es auch wieder funktioniert. Also dieses Überlegte, dass man zu viel defensiv gar keinen Fehler machen, ist auch manchmal schlecht.
Nein. Vor allen Dingen ist ja nett, Damenmannschaft, Regionalliga, aber geht jetzt nicht um die Welt, ne?
Nee, es geht nicht um die Welt, aber für uns geht es tatsächlich in den Aufstieg in die zweite Bundesliga.
Okay.
Und das wäre schon echt cool, weil wir...
Wie gut, welches Handicap haben die anderen dann so?
Bei mir im Team?
Ja.
Schon ein paar Plus-Handicaps, also okay. Das heißt jetzt Minus-Handicaps, ja. Und meine Tochter spielt jetzt auch, die durfte jetzt auch beide spielen. Die hat Handicap 5, noch irgendwas, die Linda, die Große. Und
können die doch, auch nicht spielen.
Die können, da wird schon ansatzmäßig Golf gespielt, ich darf jetzt da nichts Falsches sagen. Aber das macht schon Spaß, aber das ist ein krasser Unterschied zur ersten Bundesliga. Das sind ja wirklich spielende Amateure in der ersten Bundesliga, die machen ja sonst nichts anderes groß.
Okay.
Da werden wir nie hinkommen, weil das sind alles Berufstätige und Studierende, die bei uns in der Mannschaft spielen. Aber das macht echt Freude, wenn du auch so einen Team-Spirit hast.
Ja, super, also ja, so gut, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, ja. Magst du mal Marketti machen?
Was will ich machen?
Ich habe gesagt, magst du mir mal Caddy machen?
Für den anderen das Ding zu schleppen.
Du musst doch nicht mal schleppen, ever. Weißt du was? Du musst nur wie beim Motorrad, ich habe ein E-Trolley.
Hast du ein E-Trolley?
Du musst Motorrad fahren. Aber vielleicht kommst du mal vorbei zum Zuschauen. Da würde ich mich sehr freuen. Da reden wir später drüber. So, wir machen jetzt noch den ganz schnellen Schluss. Wir haben noch zwei Sachen. Erstens die schnellen neun. Die gehen wirklich schnell, weil du da ganz schnell antworten musst. Aber vorher machen wir noch, weil mit dir muss man das machen, den Gossip hinten raus. Also was ist Gossip? Du warst 2012 im Dschungelcamp und bist Siebter geworden. Erste Frage, würdest du das wieder machen? Würdest du das nochmal machen?
Nein. Erstmal habe ich gar nicht verstanden, was man da, warum man da gewinnen soll. Das ist ja nicht so toll da. Du kriegst wirklich nichts zu essen da. Und
ist das dann eigentlich wirklich das Zeug zum Essen, was wir erzählt bekommen, was es so?
Das ist so, ja. Du kriegst nur Bohnen und keine Gewürze und was war das? Bohnen, naja, Reis.
Irgendwelche Hoden und Känguru.
Das habe ich nie machen müssen. Ich bin nie gewählt worden, irgendeine Scheiße zu machen. Also mir war total langweilig da. Ich wollte gerne ein Buch mitnehmen. Du darfst, glaube ich, zwei private Sachen. Ich war in der ersten Folge. Keiner wusste, was das für eine Nummer ist. Und ich wollte ein Buch mitnehmen und gesagt, nee, das darfst du nicht. Ich hätte gerne gelesen. War so langweilig.
Also es ist mal, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir das noch nie angeschaut. Ich kenne die Sonja spielt ja auch wunderbar Golf, aber ich habe mir diese Sendung noch nie angeschaut und ich habe immer gedacht, es müssen alle immer das essen.
Nein, nein.
Ach so.
Die werden von den Zuschauern, die Zuschauer wählen, es geht ja um Voyeurismus bei diesem Format. Die Zuschauer wählen die, von denen sie erwarten, dass die sich am meisten ekeln vor sowas und dass die bestraft werden für irgendwas, keine Ahnung. Und da werden immer diese Leute gewählt, wo die Zuschauer meinen, da hätten wir Spaß dran, wenn die Hoden fressen müssen. Bin nie gewählt worden.
Okay. Also für dich war es dann so ein bisschen langweilig.
Ja.
Weil der Philipp Boy, der jetzt so bei der ersten Sendung war, der war bei Let's Dance.
Mhm.
Und der hat uns da auch so ein bisschen mitgenommen, dass das halt wirklich tough war, das Training und 3 Monate Vollgas. Und dass es aber eine ganz, ganz tolle Zeit war. Und dass man das eigentlich vor der Kamera gar nicht so mitbekommt, was da eigentlich so Sache ist. Ist das beim Dschungelcamp, weil das schon ja, glaube ich, echt richtig viele Leute. Ist das auch so, das, was wir so sehen, ist das die Wahrheit oder gibt es da eigentlich humaner zu? Oder?
Es wird keiner sterben in dem Ding.
Ist das wirklich so im Dschungel?
Das ist im Dschungel.
Ja?
Naja. Aber das ist jetzt nicht so, dass da wirklich giftige Schlangen noch irgendwie noch rum. Da trampeln ja den ganzen Tag irgendwelche Leute rum. Da ist kein böses Viech.
Okay.
Die haben da, wie gesagt, ich war in der ersten Staffel drin. Da wusste ja keiner, was da überhaupt funktioniert. Da haben die uns in dem Hotel die giftigsten Schlangen gezeigt, die giftigsten Spinnen gezeigt und wollten so einen Psychoterror da schon so suggerieren irgendwie. Und ich habe mir überlegt, die werden doch hier bei einer Live-Sendung nicht Menschen sterben lassen. Das ist ja, macht ja nicht so viel Sinn.
Nee, das wäre schwieriger.
Aber es war ganz interessant, mal als soziologische Herausforderung sowas mal zu erleben. Mit so vielen Leuten, die ich alle nicht kannte. Da war Susan Stahnke, eine Tagesschausprecherin, Marielle Ahrens, eine Schauspielerin, Lisa Fitz, eine Comedian, der Bockel, wie heißt er, hieß er, Kübelböck.
Ah ja.
Leider auch schon tot, der war drin. Einige schon tot da aus diesem ersten Format. Kübelböck ist tot, Costa Cordalis ist gestorben, Böhm ist auch schon gestorben, der arme Kerl, das war ein Lieber. Das war ein richtiger Musiker, der, was er nie zeigen konnte. Die haben ja nur diese Schlager, fanden sie toll bei ihm. Gut, also es war. Aber ich würde sie nochmal machen. Aber es war jetzt auch nicht dramatisch. Im Januar, da waren es 30 Grad in Brisbane. Ja, hier war es nicht so schön.
Denke ich mir auch mal. Oh, das ist eigentlich, geht schlimmer, als im Januar nach Australien zu fliegen. So, lieber Carlo, du bist fast durch. Du hast es fast geschafft. Die schnellen 9 sind tatsächlich 10, weil die 10. hinten raus. Das ist meine Frage, aber
Ganz schnell antworten.
Die Quick 9.
Lerche oder Eule?
Eule.
Bist du ein Nachtmensch?
Ich finde Eule ganz cool. Ich mag die Tiere. Die können sich 360 Grad den Kopf drehen. Das finde ich faszinierend.
Das stimmt, aber was bist du? Bist du ein Nachtmensch? Dann bist du eine Eule oder ein Frühaufsteher? Bist du eine Lerche?
Durch meine Tochter jetzt mehr eine Lerche dann.
Okay.
Ja.
Aber gezwungenermaßen.
Mal so, mal so. Ich bin da nicht so festgelegt.
Okay. Tracker oder Gefühlssportler?
Gefühlssportler.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Ausdauer oder Kraft?
Kraft.
Süß oder salzig?
Salzig.
Kino oder Theater?
Theater.
Lieblingsstadt?
Vancouver.
Warum?
Geilste Stadt, die ich hier erlebt
habe. Vancouver?
Alles da. Berge, Meer, Menschen sind gut drauf, mag die Kanadier eh, ganz hoch, der Victoria Island, Natur, fantastisch.
Lieblingsessen? Absolutes Lieblingsgericht.
Absolutes Lieblingsgericht.
Wofür du alles stehen lässt.
Alles stehen lassen. Also ich hätte dann eine Kombination von 33 Gerichten.
Ich hätte dir jetzt zwei gegeben, aber...
Ich mag wirklich sehr gerne Kabeljau vom Grill.
Okay.
Finde ich. Mhm, war früher arme Leute Fisch, heute Delikatesse. Leergefisch gibt es nicht mehr viel. Aber Kabeljau esse ich mit meinem Freund, wenn wir beim Fischwitte in München sind, immer Kabeljau vom Grill. Super.
Drei Dinge, für die du heute dankbar bist. Neben Familie.
Dreimal Gesundheit. So simpel wie es ist.
Gibt's Affirmationen, die du dir gerne selber sagst?
Habe ich nicht so.
Nee?
Nee.
Weil dafür habe ich dann nämlich genau das Richtige für dich. Und zwar gibt es hier für jeden Gast, ob du das natürlich selber hernimmst, das ist nämlich quietschrosa. Das ist ja auch der Pink Table.
Meine Tochter ewig.
Kannst auch deine Tochter, das wollte gerade sagen. Wenn sie allerdings versteht, was da drin so ist, also da, das ist ein Journal, weil ich ja selber so ein, früher sagte man auch so Tagebuch, aber prinzipiell kannst du da Sachen reinschreiben, wie wofür du dankbar bist. Ein Dankbarkeitsbuch ist das.
Okay.
Das überreicht dir mit einem riesen Dankeschön,
nichts zu danken,
dass du hier warst, lieber Carlo.
Schon.
Und für deine Tochter, für deine Frau und für dich.
Ach, das ist aber süß.
Ein Family Lucky Charm.
Family Lucky Charm.
Genau, der für die Jungs ist ein bisschen größer. Ich hoffe, er passt dir, ja, aber du bist der. Na, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Genieß noch die Zeit mit der Ruhe.
Mach ich.
Und du bist echt ein toller.
Ist nicht mehr lang, die kommen morgen wieder.
Ist nicht mehr lang, aber bist ein toller Gast gewesen. Vielen Dank. So, und das war eine weitere Folge von The Pink Table. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen und du könntest mir einen riesen Gefallen tun, indem du ihn abonnierst auf dem Kanal, auf dem du diesen Podcast sehen möchtest. Eine 5-Sterne-Bewertung ist natürlich mega obendrauf und vor allem wünsche ich mir einen Kommentar, wenn du einen Wunschsportler hättest, einen Wunschathleten, einen Wunsch-Olympioniken oder Paralympics, und ich werde natürlich mein Bestes geben, diesen Sportler bald hier am Pink Table empfangen zu dürfen. Also bis dahin, frohes Weiterhören. This